In den letzten Wochen und Monaten habt ihr bei uns im Programm von Radio Korax auch immer wieder Beiträge und Sendungen sogar zur Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 gehört. Vor 100 Jahren erschütterte eine militante Aufstandsbewegung die Region um Halle, Merseburg und das Mansfelder Land. Es wurde gestreikt, Betriebe wurden besetzt und es wurde erbittert gekämpft. In den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921 spielte auch eine Unterströmung der Arbeiterbewegung eine große Rolle, die später mit dem Titel Rätekommunismus benannt wurde. Dazu gehörte die linkskommunistische KAPD, die sich 1920 von der KPD abgespalten hatte. Und dazu gehörte die AAU, die Allgemeine Arbeiterunion. Diese Gruppen waren im mitteldeutschen Raum besonders stark vertreten und hatten zahlreiche AnhängerInnen. Bekannt sind sie heute kaum noch. Auch in der DDR-Geschichtsschreibung wurden sie stiefmütterlich behandelt. Mit ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass diese Gruppen antiparlamentarisch waren und die traditionelle Gewerkschaften ablehnten. Der Autor Felix Klopotek charakterisiert hier das Programm der KAPD, das im Grunde noch nicht ein rätekommunistisches Programm gewesen ist.
Wenn man sich das KAPD-Programm anguckt oder die verschiedenen Leitlinien, dann, ich habe das auch mal rausgesucht, habe das auch beschrieben, dann gibt es in diesem langen Papier viele Überlegungen zur Rolle der Partei, zur Verortung in der Internationale, also auch in den internationalen Klassenkämpfen. Und es gibt dann einen dürren, kleinen Paragraphen zu den Räten, die natürlich als gegeben hingenommen werden. Sie werden nicht weiter problematisiert. Man sagt dann, die Räte sind die natürliche Organisationsform des kämpfenden Proletariats. Und das wird dann gar nicht weiter irgendwie ausgebaut oder weiterverfolgt oder daraus werden keine größeren Schlüsse gezogen, sondern auch die KAPD ist im Grunde genommen von der Frage besessen, welche Rolle nimmt eigentlich die Avantgarde zur kämpfenden Klasse ein. Und es sind im Grunde genommen, es sind eigentlich Leninisten, also es gab damals natürlich keine Leninisten, aber wenn man das jetzt zurückprojiziert, es sind Leninisten, die enttäuscht sind, dass sich im Grunde genommen Lenin oder in Deutschland die KPD sich eigentlich gegen sie und gegen ihre Radikalität stellen. Also sie wollen eigentlich sagen noch, hier, schaut euch die Bolschewiken an, die haben ja auch nicht auf bürgerliche Verkehrsform gesetzt, sondern das Ideal der Handlung, das Ideal der Aktion hochgehalten und dadurch eine Bewegung radikalisiert. Und jetzt kommt ihr an und verlangt irgendwie Mitarbeit in Gewerkschaften, Teilnahme an Wahlen und so weiter und so fort. Das kann doch nicht wahr sein. Also die KAPD ist im Grunde genommen tatsächlich wirklich nur, was heißt wirklich nur, aber sie ist der linke, linksradikale Flügel mit der KPD und auch hier, wir reden also von 1920, 21, 22, auch hier gibt es keine wirkliche Klärung drängender theoretischer Fragen. Und in diesen mitteldeutschen Kämpfen, die ja so der Höhepunkt der KAPD-Entwicklung sind, / ihren Niedergang auch einleiten, weil diese mitteldeutsche Kämpfe ja letztendlich verpuffen, drückt sich das ja aus. Es gibt ja keine einheitliche Kampflinie. Man hat, ich sag mal, die Arbeiterlinken, um zum Beispiel einen Aktivisten namens Utzelmann, Vorname fällt mir gerade nicht ein, der der Führer der aufständischen Arbeiter in den Leunawerken war und der davon ausging, es müssen Massenaktionen stattfinden, Betriebsbesetzungen. Und du hast auf der anderen Seite die insurrektionalistischen Gruppen um jemanden wie Max Hölz, die auf Guerilla-Aktionen setzen, auf Stoßtrupp-Aktionen und im Grunde genommen eine militärische Lösung suchen, beziehungsweise ihr nicht abgeneigt sind. Also es gibt auch da letztendlich kein Verständnis darüber, es kann auch in so einer Situation nicht wirklich zu einem Austausch kommen, klar, aber welche Kampflinie man eigentlich tatsächlich einschlagen soll. Und diese Konfusionen, dieses Aufgeschmissensein, also dass man letztendlich auch keinen Plan hat, führt dazu, dass auch die KAPD ziemlich schnell in den Strudel zahlreicher Spaltungen hineingezogen wird.
Felix Klopotek ist freischaffender Autor und hat kürzlich im Schmetterling Verlag das Buch Rätekommunismus, Geschichte, Theorie veröffentlicht. Neben der aktionistisch und antiautoritär ausgerichteten KAPD existierte noch eine weitere Gruppierung, die Allgemeine Arbeiterunion Deutschlands, die mit der KAPD zusammenarbeitete. Ziel der AAUD ist es gewesen, in den Betrieben revolutionäre Betriebsgruppen aufzubauen. Die sollten einerseits jenseits der Gewerkschaften tagesaktuelle Klassenkämpfe führen. Andererseits ging es darum, von den Betrieben ausgehend revolutionäre Bestrebungen zu forcieren. Diese Strömung wurde damals mit mehreren Titeln versehen. Syndikalismus oder Unionismus.
Und damit sind wir tatsächlich ziemlich nah schon an dem, was man dann Rätekommunismus nennen kann. Die Idee kommt eigentlich aus Amerika, wo es die Vorstellung einer One Big Union gab, vertreten von dieser Gruppe oder dieser Gewerkschaft, die man als die Wobblies kennt, die Industrial Workers of the World, die sich gegen die natürlich auch in Amerika sich herausgebildet habende Arbeiteraristokratie, die vielfach migrantische Arbeiter, ungelernte Arbeiter, ja, viele Frauen, Schwarze organisiert haben und gesagt haben, ein revolutionärer Klassenkampf ist nur möglich, wenn man alle Bornierungen, alle Privilegien, also Bornierungen der Berufe, Bornierungen wie ihr seid gerade eingewandert, meine Familie ist vor 100 Jahren schon hierher gekommen, also ethnische Segregation und so weiter, wenn man das alles hinter sich lässt und wirklich ganz darauf guckt, okay, wir müssen ungeachtet der Berufe, ungeachtet der Herkunft, der Ausbildung und so weiter und so fort, die Arbeiter, Arbeiterinnen an einem Arbeitsplatz gemeinsam ohne eben diese Hierarchien organisieren. Diese Bewegung der Wobblies war innerhalb von Gewerkschaftsaktivisten weltweit, durchaus weltweit bekannt. Das hat damit natürlich zu tun, dass sie sich auf viele migrantische Arbeitskräfte stützte, die wiederum natürlich Familien in Europa hatten. Es hat aber auch damit zum Beispiel zu tun, dass die Wobblies in Bremen, Bremerhaven, dem Auswandererhafen schlechthin, ich glaube der größte deutsche Auswandererhafen, schon agitiert haben. Also die ausreisewilligen Leute schon mit Flugblättern versorgt haben, um klarzumachen, okay, es gibt da drüben eine Organisation, die gewissermaßen mit euch, für euch kämpft, unter Absehung aller, naja eben, Einwanderer oder Standesprivilegien, wie auch immer. Und ich denke, man müsste das jetzt noch, es ließe sich bestimmt, wenn man sich so Flugblätter anguckt oder wenn man auch nochmal irgendwie in die Archive geht, vielleicht nochmal Briefwechsel sich anguckt. Ich denke, dass dieses Prinzip der One Big Union, auch wenn man jetzt vielleicht die Wobblies da nicht so hochhängen sollte, aber es hat seinen Rückstoß gehabt, nämlich in dieser Idee der Arbeiterunion, die dann in Deutschland 1919 auch wildwüchsig entstehen und die diesem Prinzip der Organisation abseits von Berufen, abseits von Privilegien diesem Prinzip folgen oder dieses unbedingt stark machen wollen. Und dann auch kritisieren, dass es dann keine Aufspaltung mehr in einerseits ökonomische, andererseits politische Kämpfe geben dürfte. Das ist ein Konzept, das noch die KAPD vertritt. Die sagt, es gibt halt diese Entwicklung an der Basis, aber es bedarf immer noch einer Zentralorganisation, um diese Basisgruppen gewissermaßen zielgerichtet in die Klassenkämpfe hineinzuführen. Also die Klassenkämpfe, die auf die Umwälzung der Staatsmacht abzielen. Und da wiederum gibt es eine Kritik, die wird von besagtem Otto Rühle aus Dresden sehr, sehr stark gemacht, der sagt, nein, wenn wir das ganz konsequent sehen, ja, wenn wir auch wirklich begreifen, welche Rolle eigentlich auch der Betrieb oder die Fabrik in dieser Gesellschaft haben, das sind ja die Nerven, die Knotenpunkte, die Schaltstellen ihrer Reproduktion. Und wenn sich dann daraus die Kämpfe ergeben, wozu bräuchte es dann noch einen politischen Überbau? Und das gipfelt dann in dieser Parole und das ist dann tatsächlich gewissermaßen der Durchbruch zum Rätekommunismus. Die soziale Revolution ist keine Parteisache.
Felix Klopotek hat bereits angedeutet, dass auch das rätekommunistische Milieu der Union schnell der Tendenz der Zersplitterung unterlag. In kleinen Zirkeln entwickelten sich dann überhaupt erst der Rätekommunismus und sein Programm. Besonders interessant ist dabei, dass die RätekommunistInnen eine versierte Kritik der Sowjetunion formulierten, mit marxistischen Begriffen und bezogen auf die Klassenauseinandersetzung in Russland. Unter der deutschen Besatzung schrieb der holländische Rätekommunist Anton Paneqüeck schließlich ein Buch, das 1946 veröffentlicht wurde. Es trug den schlichten Titel Arbeiterräte.
Hier zeigt Paneqüeck natürlich im Vordergrund erstmal die Hürden, die der Selbstbefreiung im Weg stehen. Und ich finde, er macht das sehr gut. Er geht wirklich die verschiedenen nationalen Kapitalismen durch mit ihren Eigenheiten, also den angelsächsischen, den amerikanischen, den deutschen, französischen und den japanischen. Und er zeigt, er kommt immer wieder darauf, und zwar nicht im Sinne so einer billigen Ableitungsmechanik, sondern wirklich im Sinne einer genauen Betrachtung des historischen Materials, dass die herkömmlichen, die überlieferten, konventionellen Arbeiterorganisationen gescheitert sind, in dem Sinne, dass sie Erfolg hatten, nämlich Erfolg in der Selbstintegration, in dem Einbau des bürgerlichen Staates, des bürgerlichen Politikmechanismus. Und er hat eigentlich wirklich die radikale Fragestellung, okay, wenn das alles gescheitert ist oder wenn der Kapitalismus diese Fähigkeiten hat, die Arbeiterklasse zumindest in krisenfreien Zeiten immer zu befrieden, und vielleicht ist es ja sogar möglich, diese krisenfreien Zeiten über Jahrzehnte zu strecken, was ja dann auch der Fall war, wenn man an das goldene Zeitalter der Nachkriegsjahre denkt, des Keynesianismus bis Mitte der 70er. Ne? Also was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und er kommt dann darauf auf die Räte, nämlich auf Organisationen, die im Grunde genommen es hört sich erstmal sehr schwach an das Wort, ein Forum schaffen, einen Ort schaffen, in dem es möglich ist, die unmittelbaren Lebensverhältnisse, wie sie sich halt aus der Arbeit ergeben, also wie reproduzieren wir uns, wie stellen wir, weiß ich nicht, Ernährung sicher oder überhaupt das, unser basales Wohlergehen, indem diese Fragen zusammenkommen mit den großen Fragen, nämlich, ja, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir das Leben, unser Leben so organisieren, dass uns dafür immer mehr Zeit bleibt, ja, dass immer weniger Zeit für die Arbeit halt dann noch bleibt. Ne? Also wie lässt sich das reduzieren? Dass im Grunde genommen also die Räte ein Ort sind, wo es um sehr, sehr praktische, alltägliche Fragen geht, die aber halt auch immer damit verknüpft sind, mit einer Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Gestaltung. Und das, finde ich, ist vielleicht so der entscheidende oder der eigentliche Ertrag, dass Paneqüeck es schafft, so ein formales Organisationsprinzip, wie das die Räte nun mal sind, auf Klassenaktionen und auf die Frage, wie wir eben, wie ich es gerade schon sagte, wie wir leben wollen, zu beziehen. Dass sich das gegenseitig durchdringt. Ein späteres Argument gegen den Rätekommunismus ist ja, er setzt zu sehr auf formale Organisationen, wie zum Beispiel halt dem Rat. Ja, und was ist der Rat? Ne? Dann gab es ja auch mal die Frage an Paneqüeck, was ist denn, wenn sich in einem Rat eine sozialdemokratische Mehrheit bildet und dann zum Beispiel der Rat dann sich für die Wiedereinführung kapitalistischer Produktionsverhältnisse entscheidet. Ne? Was ist denn so? Du kannst doch soziale Fragen nicht über eine organisatorische, über eine formale Frage lösen. Das stimmt. Aber die Stärke bei Paneqüeck ist, dass er eben auf diese Existenz der Form beharrt. Dass er sagt, ja, aber hiermit ist ein Ort geschaffen, wo es überhaupt möglich ist, sich darüber zu verständigen. Und wenn es möglich ist, sich darüber rational zu verständigen, sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich letztendlich dann sowas wie Sozialdemokratie oder Stalinismus wieder durchsetzen kann. Und ich finde, er macht das in diesem Buch ziemlich subtil und sehr ausführlich. Und erinnert einfach auch nochmal daran, dass die soziale Revolution wirklich keine Parteisache ist.
Wer mehr über die Geschichte und Theorie des Rätekommunismus erfahren möchte, der greife zu dem Buch, das Felix Klopotek gerade im Schmetterling Verlag veröffentlicht hat. Es ist Teil der Theorie.org-Reihe. Felix Klopotek hält außerdem heute Abend einen Online-Vortrag unter dem Titel »Auf dem Weg zum Rätekommunismus – Die Märzkämpfe, der Zerfall der KAPD – und die Entstehung einer neuen Kritik«. Alle Infos und den Link zum Online-Raum findet ihr auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt unter st.rosalux.de.